die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Seine Musik und sein Humor sind echt hessische Exportschlager. Jetzt hat Komiker Henny Nachtsheim den Grüffelo ins Hessische übersetzt. Klar, dass Dr. Stefan und Mr. Ralf da hellhörig werden und ihn ins Studio eingeladen haben. Und damit Tür auf zur Kinderbuchpraxis.
Genau. Ja, dann herzlich willkommen, Henny Nachtsheim in der Kinderbuchpraxis. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, sogar live bei uns im Studio in Griftel. Du hast den Weg gefunden.
Auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut.
Ist jetzt erst ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für den einen oder anderen, weil Henny Nachtsheim kennt man ja von ganz früher noch als Sänger von den Rotkau Monotones, als Teil von Badesalz. Aktuell ist zumindest hier in Hessen den Dia Adlerherzen unterwegs, ein Stück über Eintracht Frankfurt und seine Fans und die großen Erfolge der Eintracht.
Genau, manchmal ist er Stadionsprecher auch. Also das auch.
Stadionsprecher war ich nicht. Ich war immer nur beim Eintracht Radio, Kommentator.
Okay.
Aber als ich die Ansage im Stadion mache, das will ich gar nicht.
Ach so, okay.
Nee, das will ich gar nicht.
Und ich habe dich auch schon in der Straßenbahn gehört.
Das stimmt. In der U-Bahn-Straßenbahn, genau. Da waren wir auch schon präsent.
Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Kinderbuch hin?
Henny hat was ganz Verrücktes gemacht, nämlich De Grüffelo auf Hessisch. Also jeder kennt von Axel Scheffler und Julia Donaldson den Grüffelo, Kinderbuchklassiker schlechthin. Ja. Vielleicht erstmal, Henny, wann bist denn du das erste Mal dem Grüffelo überhaupt begegnet?
Ich bin ja Papa von drei Kindern und ich glaube, dass alle meine Kinder irgendwann den Grüffelo vorgelesen bekommen haben.
Von dir?
Ja, also ich habe ja verschiedene Kinder mit verschiedenen Müttern, also zwei meine Töchter sind mit Kerstin und mein Sohn mit Angelika und wir haben das, irgendwann war das einfach in den Kinderbuchbeständen war das drin, so wie die kleine Raupe nimmer sagt und so, es gibt auch so die paar Klassiker, die man eigentlich immer hat und das ist jetzt natürlich lange her, weil die alle mittlerweile erwachsen sind und selber irgendwie im Alter sind, wo sie schon Kinder haben könnten, was leider noch nicht so ist, ich würde mir das sehr wünschen. Aber
weil wenn das so ist, dann kriegt ihr natürlich auf Hessisch das vorgelesen.
Ja, selbstverständlich. Ja. Die haben es wahrscheinlich früher schon aus Versehen auf Hessisch vorgelesen bekommen, obwohl ich gedacht habe, das wäre Hochdeutsch.
Wie kam das denn jetzt zustande? Das ist der Verlag auf dich zugekommen und hat gesagt, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Oder wie war das?
Ja, also da sagen wir mal, vom Ideellen her würde ich das unterstreichen, vom Wirtschaftlichen würde ich sagen, das kann man schon ablehnen.
Gut.
gut.
Aber das ist auch egal. Das war nie das Thema zwischen uns, sondern die Frau Schneider, die mich da angeschrieben hat, ist eine unglaublich nette Person. Ich habe auch mit der telefoniert und die hatten auf einmal die Idee, das ins Hessische zu übersetzen. Und da mussten sie die Tür
offene Türen.
Anstupsen und dann waren sie drin. Das war einfach, weil ich das die Idee schön fand. Ich muss auch dazu sagen, auch wenn das vielleicht jetzt heute gar nicht relevant ist, aber ich bin ja auch Kinderbuchautor. Ich habe ja auch mehrere Kinderbücher.
Ach so, oder? Das habe ich natürlich selbstverständlich recherchiert. Ja, okay, ich habe natürlich nachgeguckt.
Dann, Ralf, dann will ich nichts gesagt haben. Dann, ich wollte nur sagen, und deswegen habe ich auch immer schon Bezug dazu. Und ich fand das halt total schön. Und dann habe ich... sagt sie, ja, wir haben noch mal Zeit, aber das hier, ich schicke Ihnen schon noch mal das Buch und das hatte ich jetzt nicht greifbar. Und da habe ich mich sofort hingesetzt und habe sofort angefangen zu schreiben, weil mir das einfach auch einen totalen Spaß gemacht hat, das ins Hessische zu übertragen und auch die in der Reimform zu bleiben zu müssen und so. Das war irgendwie so eine nette Herausforderung. Also nicht so, dass mich das gestresst hat, aber es ist auch nicht so, dass einem das jetzt nur so, dass man das in 5 Minuten macht, sondern es war dann schon irgendwie auch eine intensive Arbeit und die Frau Schneider, mit der ich mich super verstehe, die hat immer gesagt, ja, wir hätten da gerne noch den Begriff, also eher sowas wie glaubst du es denn, was ich jetzt zum Beispiel nie sage, also es gibt bestimmte hessische Wörter, die es gibt, aber die ich nicht benutze und war am Ende, hey, wir haben viel gelacht beim Hin und Her und so ist es gewesen.
Das heißt, die Frau Schneider ist auch eine waschechte Hessin und hat aus eigenem Gebrauch auch Dinge dann mit eingebracht?
Ja, der Verlag ist ja in Weinheim Und da lebt die, glaube ich, auch in der Nähe. Also so habe ich das verstanden. Auf jeden Fall hat sie einen Bezug dazu. Sie hatte auch Bezug auch zu Badesalz und zu meiner Geschichte. Ich kannte viel irgendwie. Und von daher, ich habe sie noch nie gefragt, wo sie geboren ist. Oder
nee, aber also sie ja, hat da
auf jeden Fall hat sie sprachlichen Zugang zum Hessischen.
Also Sprachgefühl ganz sicher. Die hat in Frankfurt studiert, weil die hat mal Seminar bei mir gemacht. Deswegen
ach so, alles klar. So klein,
in Frankfurt
so klein ist die Welt.
So klein ist die Welt.
Okay. Ja.
Wer da studiert, muss noch lange kein Hesse sein.
Ja, nee, also das ganz ausgezeichnete Lektorin, also gar keine Frage. Und wie seid denn ihr da rangegangen? Also wenn du sagst, ihr habt da viel miteinander diskutiert auch, weil Hessisch ist ja nicht gleich Hessisch.
Ja, eben.
Also das ist ja so eine Sache, also wir haben hier im Main-Taunus-Kreis, haben wir eine bestimmte Art von Hessisch, das ist inzwischen, würde ich sagen, noch nicht einmal mehr das Ursprüngliche, sondern das ist so eine Art Regiolekt mehr als Dialekt. Also
das gibt es ja eh bei uns viel, ja. Jetzt im Rhein-Main-Gebiet. Ich bin in Neu-Isenburg groß geworden und habe in Sprendling Fußball gespielt, das sind 3 Kilometer und die haben schon unterschiedlich gesprochen. Jetzt wohne ich in Rödermark, ich wohne in einem Stadtteil, der heißt Waldacker, der ist dialektmäßig nicht belegt, aber es gibt Urberach und Oberroden. Das sind auch wieder 2 Kilometer und die sprechen unterschiedliche Dialekte teilweise. Das ist unheimlich. Mhm. Also in Urberach sagen sie über sich selbst, wir sind in Orbisch.
Und wenn das R-Rollen.
Und wenn du in Oberroden sagst, ich komme gerade aus Orbisch, dann sagt jemand, und? Was ist das?
Was genau. Das sein?
Ja. Also bei uns im Südhessischen zum Beispiel ist ja eher das R in Darmstadt oder Parkplatz. Das ist ja inexistent. Ja, das gibt es ja gar nicht.
Ja, zu Recht. Das ist über viel zu überschätzt, genau, der Buchstabe.
Genau. Und bei anderen wird das R gerollt. Also das heißt, ja. Wo hast denn du oder habt ihr zusammen überlegt, wie machen wir es?
Das haben wir gar nicht besprochen, sondern sie hat einfach, sie weiß natürlich auch mal, sie weiß ja, was ich für ein Hessisches spreche, weil wir bei Badesalz ja auch über Jahrzehnte auch eine bestimmte Form von Hessisch haben. Natürlich haben wir auch mal einen extremen Wetterauer oder so gespielt, aber eigentlich die Figuren, die bei Badesalz, das sind ja lange nicht alle gewesen, aber die bei uns immer Hessisch gesprochen haben oder auch in meinem Soloprogramm und so, die sprechen meistens das, was wir so als, sagen wir mal, als frankfurterisch bezeichnen, also ein sehr kompatibles Hessisch, was so ein bisschen, was nicht so schwer ist, was nicht so mit diesem super R ist oder geh mal in die tiefe Wetter auf, wenn da ein auf dich zukommt, da denkst du irgendwie, es könnte jetzt auch im Kongo sein.
Die Rongeloroi-Rob-Maschine.
Ja, genau. Es gibt ja so einen Comedian, heißt er Joachim Scherer?
Johannes Scherer ist ein sehr guter Freund von mir. Ich sag dem ja, dass du dein
Kinder. Genau, und Johannes da gibt es ja diese kleine Geschichte, wo er ja auch diese hessischen Dialekte macht, weil er sagt, ich komme ja eigentlich aus Aschaffenburg und als ich Hessen war für mich ja, der ist so grob so unser Alter, das war ja der blaue Bock. Und das war so das Grundhessisch.
Da muss ich kurz fragen, habt ihr zufälligerweise euch den allmächtigen Handkäse angeguckt?
Den allmächtigen Handkäse? Ja, nee.
Da müssen wir wirklich mal ganz kurz, darf ich kurz einen
Ausschuss?
Ich bin vor einem Jahr gefragt worden, ob ich Lust hätte, bei einem hessischen Musical einzusteigen, weil nämlich in Fulda war jetzt der Hessentag und dann war da ein Musicalabend, und zwar von einer Firma, die heißt Spotlight, die machen nur Musicals, und zwar so ernste, theatralische, so Schimmelreiter, Medicus, Robin Hood und so. Und dann hat das die Staatskanzlei Hessen gesagt, es wäre doch schön, anlässlich des 80-jährigen Geburtstages von Hessen, dass es noch ein Hessen-Musical gäbe. Und dann haben die gesagt, was stellt ihr euch vor? Dann haben die wohl ganz krudes, langweiliges Zeug vorgeschlagen. Dann haben die gesagt, das machen wir auf keinen Fall, schläft das Publikum ein. Aber wenn wir es so machen dürfen, wie wir es uns vorstellen jetzt auf den ersten Blick, dann würden wir das machen. Dann haben die eingelenkt und dann haben sie mich angerufen, haben Ali Neander von Monotons angerufen, der hat die Musik gemacht. Dann haben wir ein Musical geschrieben, das heißt Der allmächtige Handkäse. Und es ist so 40 Minuten lang nur und es wurde dann in Fulda am Ende dieser Abend, es waren 2, immer um 10:30 erst aufgeführt vor 7.500 Leuten und zwar mit wirklich 100 Leuten auf der Bühne, also ein Orchester, ein riesiger Chor und es ging um die Geschichte von Hessen, es geht eine sehr krude Science-Fiction-Geschichte, Sandy Mölling von No Angels spielte die Kaiserin und ich spielte Doc Bamble, der die Welt rettet am Ende, indem er alle Hessen aus allen Generationen und Zeiten zusammenholt mit einer Zeitmaschine und das hat dann auch geklappt und so. Und das war, und da war eben Johannes Scherer auch, deswegen kam ich jetzt auch drauf. Und der hat nämlich dann Heinz Schenk gespielt. Ich bin dann mit meiner Zeitmaschine in die Zeit von Heinz Schenk, in die blaue Box-Sendung und habe ihn da rausgeholt. Und Johannes Scherer ist der beste Heinz Schenk Imitator, den es weltweit gibt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo es noch eine Steigung geben soll. Der hat angefangen, auf der Bühne zu reden und 7.500 Leute sind aus, also alle, die ihn als Schenk kannten und sowas. Und das ist wirklich, also entschuldige, dieser kleine Schlenker, aber ich kann das empfehlen, das steht in der ARD-Mediathek, könnt ihr euch angucken. Ist wirklich toll geworden. Das ist auch dieses Orchester, weil der Ali hat die Musik hier zu Hause komponiert mit Gitarre und dann habe ich die Musik immer gehört und hat mir das so vorgesungen, hat Spuren aufgenommen. Ich sage, ja, das ist doch geil. So, dann singt und dann gehst du irgendwann auf die Bühne und dann ist auf einmal 100 Leute, ein Orchester und ein Chor und alle singen, der allmächtige Hand. Und das in einer Theatralik und die Fallhöhe zwischen dem, was wir da singen und aber wie, oder umgekehrt, wie es dargeboten wird und wie es, ist so immens, dass das einfach nur geil war. Ich hatte irgendwie Lampenfieber, weil wir auch nur ein paar Tage Probe hatten auf der riesigen Bühne. Aber als ich hinten stand und 7.500 Leute lachten schon, als dieser Chorus erschien, mit allmächtigen Handgriffs, war ich total gelöst und dachte, ja komm, das machen wir jetzt einfach. Also das Entschuldige, jetzt muss ich
kurz... Gut. Das ist wunderbar. Das ist ja unser David Bowie, heißt Heinz Schenk, das ist klar.
Ja.
So,
ja. Wobei, ich habe Heinz Schenk auch kennengelernt und mochte ihn nicht besonders.
Okay, klar, ich glaube, der war ein bisschen schwierig.
Ja. Genau, ja. Das darf ich mal sagen.
Okay.
Ja. Nee, wir sind drauf gekommen, als über die Frage, dass das Hessische das an sich...
Genau, welche Art kennt man? Und auf dich jetzt gesprochen, also du hast ja nicht jetzt speziell überlegt, es muss kompatibel sein, sondern das kam im Nachhinein dann. Also beim ersten Mal hast du einfach losgeschrieben.
Ja. Ja. Genau, ich hab Bock gehabt, das Dings, und hab dann so die ersten, so das Mäuschen lief, locker durch den Wald und so. Es wurde auch so genommen. Und oder auch, dass der Fuchs dann sagt, wollen wir Handkäse essen und so. Das fand sie gleich gut. Also es ist jetzt auch gar nicht so super viel geändert, aber ab und zu ging es um so Kleinigkeiten.
Ich wollte eigentlich vorhin dann nochmal, weil mein kleiner Bogen wäre ja noch zu Asterix gegangen, weil dabei, wenn man nachguckt und die ganzen verschiedenen Dialektausgaben, die es ja mittlerweile gibt, ich weiß gar nicht, wie viele, über 20 gibt es
gibt's. Sehr erfolgreich.
Du warst ja auch bei den ersten mit dabei.
Ich war in der Jury dabei mit dem Professor Dr. Heckmann, um zu überlegen, wer das macht. Er hat mich gefragt, ich hatte keine Zeit, es war mir zu aufwendig. Und dann habe ich mit dem Professor Dr. Heckmann, haben wir dann uns verschiedene Texte angeguckt und haben es dann für Jürgen Leber entschieden, mit dem ich mich dann auch angefreundet habe, der jetzt ja in Costa Rica oder auf Costa Rica lebt. Der hat sich total zurückgezogen. Aber
ich glaub, da gibt es keinen Handkäse.
Nee, ich wundere mich. Ich meine, ich war mal in Costa Rica, das ist ein tolles Land, aber ich habe irgendwie das ausgestiegen.
Und was ich sagen wollte, war nämlich, dass dort, wenn man jetzt bei Wikipedia diese Liste anguckt, da steht bei der hessischen Ausgabe immer Hochhessisch. Finde ich faszinierend, dass man irgendwie jetzt so sagt, naja, also diese kompatible, für alle als hessisch empfundene Form des Hessischen, das nennen wir jetzt einfach mal völlig beliebig Hochhessisch.
Wobei ja, Hochhessisch ist ja eigentlich eine Verarschung. Hochhessisch ist doch eigentlich, wenn jemand, der aus Hessen kommt, versucht, Hochdeutsch zu reden.
Oh, ja. Sagt,
ich komme aus Frankfurt, aber ich glaube nicht, dass man das hört. Jeder hört das, weißt du, so. Nein, ich finde das nicht richtig.
Da litt ich auch in Hamburg drunter, dass ich immer hochgesagt habe, ich kann Hochdeutsch.
Du klingst nicht sehr hessisch.
Also. Für die Norddeutschen grob schon.
Aber du weißt, was ich meine. Bei Bartels haben wir gesagt, das ist hochhessisch, wenn einer wirklich versucht, das zu übertünchen. Das ist so lustig, weil du es immer merkst. Das ist so wie, wir haben mal mit Rodger Monitons, haben wir mal uns in irgendeine Stausituation verfahren, weil da eine Demo war, und zwar in Norddeutschland. Und wir waren auf einmal in Bremen oder in Dings und standen in einem völlig aussichtslosen Verkehrschaos, und neben uns war ein Polizeiauto, so ein Mannschaftsbus. Und dann haben wir die Scheibe und gesagt, Jungs und sowas, wir kommen hier nicht raus, irgendwie, wo sollen wir denn lang? Und da sagte einer original, wir sind Hessen, wir können keine Auskunft geben. Das war uns bei Monitons geflügeltes Wort geblieben. Wir guckten raus und ich sag, wir sind auch Hessen. Und dann erkannten die uns auch noch und dann haben sie ein Autogramm geholt. Okay.
Also schwierig. Wir wollen zurück aufs Buch.
Würde mich jetzt nämlich interessieren, also es muss ja so einen bestimmten Reimrhythmus geben. Ne? Du darfst es dann auch nicht verlassen, es muss am Ende auch der Reim sein.
Stimmt.
Und gab es da Zeilen, wo du sofort gewusst hast, die muss ich eigentlich im Dialekt komplett neu denken? Also weil so wird es nichts, das geht nicht 1:1, ich kann auch nicht da 3 Worte und das passt nicht.
Ja. Genau, ich musste das teilweise einfach, ich habe das dann teilweise gesagt, okay, das ist der Inhalt und jetzt schreibe ich es mal selber. Also dann gehe ich einfach anders ran. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz explizit genau sagen, wie das jetzt immer bei jeder Dings war, aber ich habe dann auch gesagt, okay, der will das und das haben, um was geht's irgendwie? Oder mit dem Handkäse, weil im Original ist der ja kein Handkäse, der Fuchs. Und dann hat man das einfach so, da habe ich es einfach so hingebracht. Ich habe schon erstmal mir die Freiheit gelassen, so ranzugehen, dass ich neu denken darf. Also dass ich jetzt nicht irgendwie immer sage, so jetzt bleibe ich mal genau hier bei der Formulierung oder inhaltlich, sondern ich verlasse auch mal was. Und damit habe ich auch gleich ein bisschen natürlich eruiert bei den ersten Hin und Hers mit Frau Schneider, ob das geht.
Die Freiheit hattest du.
Wie viel Freiheit habe ich? Das habe ich versucht rauszufinden.
Kontext.
Und das, genau.
Also ich hatte mal mit dem Jürgen Leber gesprochen, wie er es macht, und der hat dann gesagt, ich gucke mir am Anfang erst einmal nur die Bilder an und teilweise fülle ich die neu mit Text, weil das passt nicht so. Das geht
naja, und das ist ja auch, entweder wir machen es auch mal wirklich noch ein bisschen neuer oder wenn wir so sklavisch dann da uns dran halten und nur so ein bisschen, dann ist es ja auch irgendwie langweilig.
Ja, ja.
Und Jürgen hat das ja super gemacht, er hat jetzt zig Ausgaben gemacht und hat sich da was gemerkt, er hat mit jeder Ausgabe mehr, hat er noch mehr Gas gegeben, weil er sagt, er irgendwie jetzt, genau.
Es läuft,
ja. Es ja, läuft und ja, man hat ihn auch gelassen, weil es ja erfolgreich irgendwie und so ist es ja auch.
Zumindest Axel Schäffler ist ja jetzt Deutscher, der könnte ja den Text lesen. Hat er den schon gelesen?
Ich glaube, er hat ihn gelesen, weil er hat, es gibt die Überlegung, ist noch nicht in festen Tüchern oder in trockenen Tüchern, aber auf der Buchmesse, ob wir das Hessische dann zusammen präsentieren. Also, dass er da das neue, jetzt kommt ja das die Gryffalo-Oma und dann auf der Buchmesse und dann gibt es die Überlegung, ob ich quasi so dazukomme und noch den hessischen Gryffalo. Wobei wir es im September an der Weinstraße auch machen. Also, da ist, weiß ich nicht, ob er da ist, das weiß ich nicht. Aber auch da wird die Oma vorgestellt und da bin ich auch eingeladen worden, den Hessischen vorzustellen.
Wäre das für dich überhaupt, es gibt ja auch noch das Gryffalo-Kind und dann kommt jetzt die Oma, könnte ja, wenn es gut läuft, auch Folgebände geben von dir.
Ja.
Im Hessischen.
Ja, ja.
Ein Dreiteiler.
Der Gryffalo-Bub.
Ja, ein Dreiteiler.
Man weiß es nicht.
Gut, also sag mal, die Geschichten oder welche, wer da jetzt noch kommt, ob das dann noch der Bub noch kommt oder der Opa oder der Schäferhund oder so, das ist ja also seine Sache.
Nee, aber du übersetzt sie vielleicht.
Ja, ja, also wenn die das wollen.
Wenn
also,
die das wollen.
Ich es gibt ja auch ein Hörbuch, das habe ich jetzt gerade aufgenommen und das war so, ich hatte so einen Spaß dabei und als ich fertig war, und wir das durch hatten, habe ich es aufgenommen einfach. Ich habe ja ein Studio, wir haben ja seit der Corona-Zeit, hatten wir ja in Badesalz ein Studio im Keller. Und setzt man sich hin, schiebt die SIM-Karte rein, ist genau wie hier, ist genauso, genau der Raum ist genau, ich glaube, fast baugleich. Also vielleicht ein bisschen andere Akustikdinger, aber so wie hier auch. Wir können zu viert dran setzen, rund um den Tisch, genauso wie hier. Es ist ziemlich ähnlich. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und habe das alleine aufgenommen, habe es ihr geschickt und gesagt, ich wollte es ihnen einfach mal allerdings, weil mir so einen Spaß gemacht hat. Und da haben sie gesagt, okay, jetzt wollen wir es richtig haben, jetzt möchten wir es als Hörbuch machen. Und dann haben wir es jetzt aufgenommen. Und
mal neu.
Ich habe es dann nochmal neu aufgenommen, weil wir dann auch noch ein, zwei Textänderungen hatten.
Okay.
Das war erstmal nur ein Demo. Und wenn, ja, vielleicht kommt da noch mehr. Also klar, wenn sie noch mehr wollen, wenn es erfolgreich ist, werden sie es wollen.
Ja,
das ist so.
Also wir hätten nichts dagegen, wir tun ja alles dafür.
Ja, genau. Ja, das meine ich
aus jetzt, also, Lokalkolorit natürlich und grundsätzlich auch.
Genau. Gab es Wörter, die du unbedingt drin haben wolltest, wie vielleicht der Handkäse oder so, oder die das intuitiv Grisos gekommen ist?
Naja, also, ich fand dann schon die Hessen, so die Hessen Begriffe, so wie genau wie du sagst, Handkäse, Grisos, dass die Schlange irgendwie dann mit Grisosen so in Verbindung gebracht wird, das ist ja dann schon der Kick auch dabei, so ein bisschen, dass man, ja, ich habe dann schon geguckt, also. Klar, Eintracht habe ich jetzt weggelassen irgendwie. Jürgen Grabowski habe ich auch nicht untergekriegt.
Ja,
aber der Versuch war da.
Ja, aber auch zum Beispiel, was ist denn das für ein Watz?
Ja,
an der einen Stelle. Der Watz ist ja in Hessen nicht nur der wilde Watz, sondern Watz ist beim Gärten mir war das immer, jeder, der kräftig ist, irgendwie so was, oh, das ist ein ganz schöner Watz.
Kräftiger
Watz. Ja, Watz ist ja, finde ich, eine unheimlich lustige Bezeichnung für kräftige Menschen und überhaupt nicht fies. Und deswegen
ist der Gryffalo.
Nein, Watz ist ein Dings, genau. Ich erzähle ja wenn ich auf der Bühne bin, gibt es eine Stelle, wo ich über die Vögel, den Alfred Hitchcock-Film erzähle und dann auch erzähle, dass hinter der Frau bei der Szene vor der Schule so große Watzkrähen auf dem Klettergestell gelandet sind.
Und dann ist es hier, was ist das für ein Watz mit furchtbarer Pranke?
Ja,
genau. Passt.
Genau.
Und gab es Stelle im Buch, wo du am längsten geflucht hast, bis es gepasst hat, weil irgendwas an einer Stelle irgendwie nicht so wollte, wie du dir es gedacht hast? Manchmal kann ja so ein Reim hartnäckig sein.
Ja, ja, ich bin, aber ich bin auch hartnäckig, was das angeht.
Das ist
also, das klingt jetzt mal nach so einem Eigenlob, das meine ich gar nicht so, aber wenn du das nicht bist, dann verlierst du viel Zeit als Autor. Und ich habe mir irgendwie im Laufe dieser vielen Jahre angewöhnt, mich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, wenn mal was nicht klappt. Also es gibt schon Phasen, wo man mal an einem Reim, wo man sagt, das ist nichts, oder auch sie dann gesagt hat, genau, wir hatten es ein paar Mal, zum Beispiel bei der Aufzählung, wenn er immer aufzählt, der hat fiese Pranken und was weiß ich, diese Dings, hatte ich dann mal einen Dreher drin. Und dann sagt sie irgendwann, das ist schön, aber das geht so nicht, weil sie müssen die Reihenfolge einhalten, wie die Bilder sind. Das habe ich irgendwie übersehen. Und dann bist du so, ach, es hat so gut gepasst vom Reim, jetzt passt das aber nicht mehr. Das kannst du nicht einfach nur austauschen, sondern musst das neu angehen und so. Und dann hast du da mal länger dran rumgedoktert. Und es gab schon, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, gab Phasen, wo ich gesagt habe, ah, das ist gerade umständlich. Und dann muss man mal aufstehen und dann muss ich mal staubsaugen oder
irgendwas anders
den Hund streicheln oder so. Und dann setze ich mich wieder hin und dann geht's.
Du bist ja auch ein Experte im Timing. Ist jetzt so der Kinderbuchrhythmus nochmal eine komplett andere, jetzt sage ich mal, fast Sportart?
ja, es gibt verschiedene, natürlich verschiedene Timing, wie soll ich sagen, Regionen oder ja, Sportarten, Disziplinen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich, bei Basals war das so, dass Timing eine Riesenrolle gespielt hat und dass der Gerdich es irgendwann geschafft haben, auch wenn wir improvisiert haben, dass wir eine Sprachrhythmik entwickelt haben, die wie Musik war. Also das, ich sag mal, das können gar nicht viele Leute, das konnten wir natürlich aufgrund der Jahrzehnte auch immer besser. Mhm. Also wir haben ja Radio Basals gemacht in der Corona-Zeit, dann, wo wir das Studio gemacht haben, und da haben wir improvisiert, auch Operas gespielt oder wir haben vorproduziert, wir haben Rosi und Uschi aufgenommen, so zwei Frauen, und wie die manchmal miteinander reden und wie ein Wort das andere ergänzt und immer wieder der andere die genau. Pause lässt, und das ist wie Musik, das ist wie so zwei Schlagzeuger oder so.
Das greift ineinander.
Das ist natürlich, dementsprechend ist man eh schon gut geschult. Mhm. Und ich glaube, dass man, und dann ist ja auch der Spaß da dran, auch der Spaß an der Sprache, und deswegen, das war neu, weil ich noch nicht viel in meinem Leben hessisch gedichtet habe, aber hat mir großen Spaß gemacht. Also ich fand das
dann aber eine total positive Herausforderung, voll. Die dann ja auch, also wir kennen es ja jetzt natürlich, die wir auch offen gestanden sehr gern gelesen haben, weil man kommt irgendwie auch schnell in den Ton. Also
das ist manchmal so,
dass man hat ja auch andere Autoren, wo ich so lese und denke,
dann ist es bemüht und so.
Dann hilft es, wenn man den Ton im Ohr hat. Wenn man die Stimme irgendwie mal dazu im Ohr hat, oder so jemand wie Wolf Haas, der jetzt ist Wiener Autor, wenn man den einmal seine Texte lesen, und das im Ohr hat, dann liest man die Texte auch komplett anders. Und ich glaube, wenn man sich das so vergegenwärtigt, wie dieser Text klingt, dann hat man auch gleich nochmal einen anderen Bezug zu dieser Geschichte.
Also ich glaube, dass das auf jeden Fall helfen wird, die Leute, die einen kennen. Wobei man natürlich sagen muss, jetzt muss man mal gucken, wer das dann am Ende auch dann kauft oder liest. Aber sag mal, Ältere, die vielleicht den Griffelow schon von früher kennen, die jetzt den Hessischen kaufen, einfach vielleicht auch aus Liebhaberei oder weil sie mich mögen oder so, die werden schon beim Lesen auch eine Vorstellung haben, wie das ungefähr klingt. Mhm. Junge Eltern, natürlich nochmal eine 20-jährige Mama mit ihrem kleinen Dings und sowas, die haben natürlich nicht mehr diese Geschichte von uns, habe ich auch überhaupt keinen Anspruch, wir haben es ja lange genug jetzt überhaupt machen dürfen. Und auch wenn es immer noch junge Leute gibt, die uns kennen und die auch beim Publikum waren bis zum Schluss, aber
wen habt ihr euch als Zielgruppe dann, also Julia Schneider und du sozusagen, wen habt ihr im Blick gehabt? Also die Kinder, die jungen Eltern, die Badesandsfels sicher auch, aber
Musst du eigentlich sie fragen, wenn ich ehrlich bin, weil am Ende sind sie für die Vermarktung und die Zielgruppen auch verantwortlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke mal. Sagen wir mal so, Badesalz, jetzt, wo der Gerd nicht mehr da ist seit einem halben Jahr, was auch für mich nicht einfach ist, aber ich merke natürlich jetzt noch mehr als zu der Zeit, als wir noch aktiv waren, was das für ein Kulturgutstatus auch hat bei Leuten. Und das ist, jetzt übertreibe ich auch nicht, das ist tatsächlich so. Und deswegen glaube ich, dass in dem Kontext das auch so ein bisschen angesiedelt wird, dass man sagt, hey, da ist jemand, der hat wirklich die hessische Unterhaltungskultur mitgeprägt oder hat da einen Teil zu beigetragen. Und jetzt kommt halt eben so ein Kinderbuch-Klassiker, und das, also die Julia, ich glaube Julia Schneider heißt
Julia,
sie, genau, sagte mir, es gäbe eigentlich niemand anders, den sie hätten gerne gefragt irgendwie. Mhm. Also hätten natürlich, wenn ich es nicht gemacht hätte, natürlich jemand anders gefragt, wäre auch richtig, aber
nee, das passt wie die Faust aufs Auge,
das war also,
ist klar.
Wir diskutieren ja immer wieder auch mal, wenn es um das Thema, wie kann man auch Dinge erhalten oder wie kann man sich um Dinge kümmern. Zweisprachigkeit ist ein großes Thema, gerade für kleinere Kinder, weil viele eben mit mehreren Sprachen aufwachsen, wo wir dann auch so drüber diskutieren, weil wir nun beide aus dem Hessischen stammen und naja, so halbwegs.
Früher gerne mal belächelt, weil.
Ja, es klingt halt immer noch sehr hessisch. Kann auch hessisch klingen, wenn wir wollen.
Ja.
Aber dass wir so das Gefühl haben, Dialekt ist halt auch was man in den Schulen ja früher auch immer so verhindert hat. Also man hat ja in den Schulen immer Hochdeutsch gelernt und Dialekt ist was, das hat man halt beim Opa und bei der Oma an der Kaffeetafel, die haben noch gesprochen, dass man die Hälfte nicht verstanden hat. Also
deswegen gab es ja irgendwann auch Badesalz. Als
Kulturrettung.
Als
Rettungsanker.
Absolut, es gibt so viele Leute. Also wir haben wirklich über diese 40 Jahre wirklich viel Post bekommen, viele Mails, immer und immer und immer wieder. In den Monaten, nachdem der Gerd gestorben war, wurde das also inflationär. Es kamen Tausende von Mails und es gab so viele Leute, die gesagt haben, hey, wir haben uns oft geschämt, wenn man aus Hessen kam, bis ihr kamt, also Eltern schreiben. Auf einmal wurde das so salonfähig, auf einmal haben Leute auch in Hamburg darüber gelacht oder so. Und wir haben ja auch in ganz Deutschland gespielt Und glaube ich schon, dass wir so ein bisschen geholfen haben, so als Vermittler zwischen dem Argwohn gegenüber so einem Dialekt, der sofort irgendwie immer was Verstaubtes hat in manchen Köpfen. Und dann halt eben aber kombiniert mit Figuren wie Richie Nettbinger, die halt eben jetzt dann in dem Moment auch jünger sind, mhm, und irgendwie, und da den das Hessische halt irgendwie auch gut transportieren. Also von daher,
salonfähig gemacht.
Glaube ich schon. Also das darf man, würde ich jetzt von mir vielleicht in dem Ausmaß nicht sagen, aber ich glaube, dass wir zumindest zu beigetragen haben.
Können deine Kinder auch Hessisch?
Ja. Ja. Also mein Sohn, mit dem habe ich ja, der kann auch super, mhm, der spielt auch bei Adlerherzen mit, habe ich ihm extra zwei Szenen geschrieben, mhm, da spielen wir einmal zwei Opas in der Physiotherapie, die behandelt werden, die haben am Anfang so einen Dialog und er hat natürlich, der hat nicht von Natur aus nicht die Opa-Stimme, der kriegt die auch nicht so ganz so tief, aber es ist den Leuten egal, die lachen trotzdem viel und dann spielen wir noch zwei Greenkeeper, die vor dem Publikum das Publikum zu Gras umfunktionalisieren, mhm, und dann ledierte Gras wieder aufbauen nach, mhm, dem Spiel und so. Mhm. Und da sprechen wir auch Hessisch. Das kann der Max sehr gut. Meine ältere Tochter, also von meinen beiden Töchtern, die ältere, arbeitet in einem Kindergarten, wo es auch immer noch mal Berührung mit Dialekt gibt, wenn auch immer weniger, weil natürlich, klar, junge Eltern, kleine Kids und so, da wird das weniger. Und meine jüngste Tochter, hat einfach so ein, die mag das einfach. Also die spricht jetzt so nicht unbedingt, aber oft sagt sie, nee, das finde ich gar nicht gut. Und so. Also sie und zwar gar nicht, weil es mir zu Liebe macht oder so, sondern es dann wirklich kommt. Das
kommt dann.
Sie hat noch so einen hessischen Anteil.
Ja, das ist ja was wir jetzt auch ein bisschen so, wo wir sagen, ja, das ist vielleicht sinnvoll, dass man das auch immer wieder nochmal auch durch solche Bücher ein bisschen unterstützt, weil es gibt halt, glaube ich, in den jüngeren Eltern, in den jüngeren Generationen nicht mehr so wahnsinnig viele, die das noch pflegen oder die sich bewusst sind, dass sie ja in gewisser Weise einen Dialekt sprechen.
Ja, wobei ich würde ein bisschen trennen zwischen Stadt und Land. Mhm. Die Kinder meiner jetzigen Frau, meiner jetzigen Partnerin, die wohnen alle in Itzstein oder sind da groß geworden. Das ist eine Land, in Dörstorf auch noch in der Landwirtschaftsfamilie. Mhm. Und die sprechen eigentlich auch nicht brutal Hessisch, aber sie sprechen Hessisch. Ja. Sie haben einfach einen hörbaren Dialekt, auch ihre Kumpels so. Also, eine gute, gut ist totales Pflichtprogramm. Und da wird das noch auf dem Käfern und so.
Da geht das noch.
Da wird das eher, ist es irgendwie selbstverständlicher geblieben. Mhm. Jetzt gar nicht, weil irgendjemand das züchtet oder weil jemand irgendwie das jetzt beeinflusst. Und das ist einfach so.
Mhm. Wenn einfach ich mit der Regionalbahn fahre, die geht dann auch nach Limburg eben, ne? Ja. Dann hörst du da die Leute.
Ich würde dem Hessen-Dialekt noch keinen so ein Totgeweih-Gesang irgendwie
das nicht.
Was würdest du den jungen Eltern raten oder welchen Tipp würdest du geben, die sagen, okay, jetzt habe ich das also vor mir, aber eigentlich, es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen Lesen und wenn man es noch nicht so im Ohr hat. Hättest du da einen Tipp, wie sie da rangehen sollen? Weil, also es kann dann einer, wie du sagst, auch vielleicht Eukscher, Giftische. Ja. Also,
weißt du, dann klingt das ganz gut. Aber dann soll er es lassen. Ja. Dann soll er nach Hannover ziehen und soll mit seinen Kindern abhauen.
Ja, aber die ist vielleicht noch nicht so, also es wäre ja trotzdem schön, sie würde was probieren. Also vielleicht auch Native Speaker, aber ich kenne auch Native Speaker, die Gedichte von Stolze oder sonst was gar nicht hinkriege, weil sie dieses Textbild, vom Hören, die können zwar sprechen, aber die kriegen das nicht umgeswitcht, kenne ich.
Ja,
nicht wenige.
Aber man muss die Leute jetzt auch nichts zwingen.
Genau.
Auch den Hessen, der lässt sich ja eigentlich gar nicht zwingen.
Aber also, wenn man schon gar nicht. Schön, er wird es machen.
Naja, es gibt ja auch das Hörbuch dann.
Ja.
Ach so, ja, und, genau, das ist vielleicht gut.
Der Niklas zum Beispiel, der Niklas Kleber, ein Freund von mir, der meine Aufnahme nochmal bearbeitet hat. Wir hatten blöderweise, wussten wir nicht, wir hatten sogar noch Musik reingeschnitten und Waldgeräusche und haben immer zwischen den Kapiteln so kleine Gitarrenriffs gespielt. Total schön. Mhm. Und dann hat die Julia Schneider, das hat ihr bestimmt leid getan, gesagt, das dürfen wir nicht machen. Das ist der englische Verlag, hat eine strikte Vorgabe, wir dürfen nur Text. Und wir mussten es wieder rausschneiden. Das war richtig schade. Weil es auch künstlerisch überhaupt nicht zu argumentieren ist, weil es hat es wirklich nochmal schöner gemacht. Aber es ist ja kein Vorwurf, weil sie musste das ja irgendwie handeln.
Meine Hände sind gebunden.
Ja, ja. Und dann, aber was ich sagen wollte, der Niklas hat das, der hat drei Kinder und hat das dann seinem Sohn, dem Kurt, vorgespielt und der hat sich kaputt gelacht. Also meine Demo-Version hat er gehört und so und fand das super irgendwie. Konnte damit was anfangen. Hey, wo das hingeht und wer das am Ende dann wie, warum hört oder gutiert oder nicht gutiert oder so, das liegt ja sowieso nicht bei mir. Aber sagen wir mal, wir werden es auf jeden Fall so gut wie es geht irgendwie versuchen zu publizieren und sagen, hey, das ist jetzt da. Mhm. Und ich merke, wenn ich Leuten das erzähle, die so auch ein bisschen jüngere Leute sind, die aber schon Kinder haben, wenn ich sage, kennst du den Griffelo? Ja klar, sag ich, den habe ich jetzt auf Hessisch getextet, ist sofort geil. Ja.
Hast du eine Lieblingspassage, die du sagst, ach, also die hat mir viel Spaß gemacht, oder auch wenn ich sie nachher noch lese, also
die läuft
die Passage,
flüssig.
Der Vierzeiler, der ist einfach
da
mein
Liebling. Müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken, ich glaube mal. Mit der Eule fand ich irgendwie, da war irgendwas,
weil das
ja genau, wenn sie, was ich mochte zum Beispiel beim Lesen war, wenn die Eule sagt, hey Mäuse, komm in meine bescheidene Hütte, da können wir uns schön einen Tee neischütten. Das hat mir zum Beispiel total gefallen, weil das war ganz weit weg vom Original. Und genau. Dass so ein Teeneischütte ist auch noch so hessisch und so eigentlich so ein bisschen blöd auch. Und das fand ich schon irgendwie.
Also das fand ich jetzt ein Widerspruch in sich. Der Hesse schüttet doch keinen Tee. Der würde was anderes schütten, aber Tee.
Ja, aber Äppler kommt ja ins
Bämbelchen. Nein, für Kinder ist schwierig.
Kleines Bämbelchen.
Ja.
Vielleicht können wir der Axel Schäffler noch bitte über so kleine Bämbelchen nochmal
reinstellen. Ja, genau. Das werden die Engländer wieder sagen, das geht nicht.
Genau. Eine eigene Version, machen. Also vielleicht wäre es schön, dass man es noch einmal hören würde, so eine kleine, also ein Vierzeiler irgendwie um den Duktus sozusagen.
Den Menschen außerhalb Hessens.
Ja, nee, diesen Reimrhythmus, das ist ja schon besonders. Und den hast du ja anders gemacht, als er im Original ist.
Aber ja, genau, ich lese euch, ich kann ja mal die ersten Dings vorlesen, genau. A Mäuse lief locker durch den Wald und traf auf den Fuchs schon ziemlich bald.
Ei, gute Mäuse, wo geht's dann hin? Wollen wir Handkäse essen, so lecker wie nie?
Das ist wirklich nett, aber ich bin leider schon verabredet mit dem Kumpel, dem Griffelo.
Wer ist denn das, der Griffelo?
Noch nie gehört, ich sag mal so. Er hat echt krasse Haue und furchtbare Pranke und riesige Zähne, so groß wie eine Schranke.
Wo triffst du ihn denn?
Ei, ganz genau hier. Und Fuchswürstchen liebt er am besten gleich vier.
Fuchswürstchen zum Mittag als Spezialität. Alles klar, ich muss fort, es ist ja schon spät.
Oh Mann, was ein Schisse. Was rennt der dann so? Ist doch nur eine Erfindung, der Griffelo.
Super. Ja, genau. Also er hat mir jetzt sofort eine Vorstellung, wie das wunderbar, also es ist wunderbar gereimt. Genau, wie es klappt.
Ja, jetzt glauben sehr wir mal schön. Und hoffen wir mal, dass es auch außerhalb den regionalen Grenzen von Hessen
das
auch,
muss.
Der Hesse ist ja also auch überall.
Der Hesse ist überall und die sowohl Basel als auch die Monotones haben ja auch überall ihre Fans. Also das wird das ja immer, ist immer so lustig, weil wir über Jahre, du kamst meinetwegen gerade aus Berlin, hast zweimal in Wühlmäusen Ausverkauf gespielt oder im Zirkus Krone in der vollen Hütte in München mit Basel und dann kommen so Leute und so und dann hab ich, oder man, wenn man es vorher gesagt hat, wir spielen jetzt nächste Woche in Stuttgart, kennen die euch denn da? Oder verstehen die euch denn da? Das sagt, ja, wir sprechen ja auch ein kompatibles Hessisch und so. Und,
ach, das ist schön, kompatibles Hessisch, ja. Das muss man sich merken.
Und es gibt ja auch, vor allem auch, die haben ja auch ihre Dialekte und haben ja auch Verständnis für ihr Dialekt. Also zum Beispiel in Saarbrücken haben wir immer knalle voll gehabt, weil die irgendwie mit den hessischen Dialekt total gefeiert haben. Die ist auch das Raue, wenn wir
mit der Raue,
so raue Nummern irgendwie fanden die Saarländer immer geil, weil die selber auch so ein bisschen derb sind. Und so dementsprechend gibt es natürlich auch Verbindungen und deswegen kann das auch sein, dass der eine oder andere dann mal in Saarbrücken oder was weiß ich vielleicht sich so einen hessischen Griffelo kauft.
Ja, ich habe da irgendwie noch so ein bisschen aus alter Verbundenheit, weil ich, als ich jung war, immer bei Bayern 3 im Fernsehen live aus der Alabama geguckt habe.
Ja.
Und irgendwie dann so, ach Gott, ich konnte mich noch dran erinnern, dass Flatsch ja auch zigmal auf dem Welchestag gespielt hat und dann guckt man da auf YouTube nach irgendwelchen alten Videos und da war tatsächlich dann live aus dem Alabama Flatsch.
Ja.
Und ich dachte, doch, die waren auch über die Grenzen von Hessen hinaus mit ihrem etwas derben Humor, wie man heute vielleicht sagen würde,
also
bekannt. Auch in München hat man die, war begeistert in der Halle.
Ja.
Und deswegen ist das Hessische doch vielleicht weiter verbreitet, als man denkt.
Also wir haben uns alle Mühe gegeben.
Ja.
Und genau. Hesse komme ist halt nochmal, auch dann auch dazu auch nochmal passend, ja auch nochmal nicht die schlechteste Nummer gewesen.
Nee.
Das stimmt. Das ist schon ein wunderbares Schlusswort eigentlich, gell? Schöner könnten wir es nicht sagen.
Erbarme, die Hesse kommen. Jetzt auch mit dem Griffelo. Ja, das ist genau. Schön.
Erbarme, zu spät der Griffelo kommt.
Griffelo kommt.
Ja, genau.
Also wir wünschen ganz viel Erfolg. Vielen Dank, dass du bei uns warst in der Buchpraxis.
Gerne, gerne.
Vielen, vielen Dank.
Gut.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.